Ein dunkler Raum, die Wände vertäfelt, eine Frau stand hinter einer Theke und erklärte einem älteren Pärchen die Souvenirs, die sie ihnen anbieten konnte. Gerade hielt sie ihnen ein in Folie verpacktes Bündel Geldscheine hin, das die Maße von Monopoly-Geld hatte und ansonsten täuschend echt der alten Ostwährung nachempfunden war. Gleich links vom Eingang gab es Postkarten in einem Drehständer zu kaufen, auf dem unter anderem die Konterfeis ehemaliger DDR-Politiker zu sehen waren. Ein lächelnder Ulbricht, dessen legendärer Satz »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten«, wie im Comic in einer Sprechblase neben seinem Gesicht zu lesen war. Ein mit russischer Fellmütze und Jagdgewehr ausstaffierter Honecker, vor dessen Füßen ein gutes Dutzend erlegter Kaninchen in Reihe lag. Es gab Postkarten mit Ausreiseanträgen, in denen lediglich der Name, das Geburtsdatum und der derzeitige Wohnort eingetragen zu werden brauchte. Eine IM-Verpflichtungserklärung, auf der das Feld für den gewählten Decknamen noch frei war. »Wollen Sie sich unsere Ausstellung ansehen?«, fragte die Frau hinter der Theke. »2 Euro wird das machen.« Ich nickte, schob ihr die Münze zu und erhielt meine Eintrittskarte, auf der ich las, was mich hinter der Tür, die in den Ausstellungsraum führte, erwartete. Deutsche demokratische Restbestände, der Alltag in der DDR, eine Initiative des Heimatvereins Mano. Der Raum war mittels Trennwänden in Abschnitte unterteilt. Hier standen also Radios und Fernsehapparate Marke Robotron, dort ein nachgebildeter Tante-Emma-Laden mit typischem Sortiment. Außer mir befanden sich noch 2 Familien in dem Raum, die anscheinend zusammengehörten und ihrer Sprachmelodie nach aus dem Ruhrpott kamen. Ich schritt die einzelnen Abschnitte ab, ließ meinen Blick über die ausgestellten Stücke wandern. Eine Blechtrommel neben Blauhemd, Frösi-Heften und Thälmann-Zitaten. Geschenke zur Jugendweihe, als da wären Damenkniestrümpfe, bestickte Taschentücher, Florena-Deo und Pentakon-Kleinbildkamera. Neben Fotos und Zeitungsausschnitten gaben auch eng beschriebene Etiketten Auskunft, und ich fühlte mich erinnert an die unregelmäßigen Ausstellungen in unserer Bibliothek, die meist auf privater Initiative beruhten und als abgespeckte Ausgabe der Wehrmachtsausstellung oder als fortgesetzter Heimatkundeunterricht endeten. Es interessierte mich nur selten, was dort gezeigt wurde. Ich fand es nett, rührig, und genau so ging es mir auch hier. Eine 2-flügelige Tür führte in einen weiteren Ausstellungsraum, einen Saal, der unerwartet groß war. Er war breiter und auch länger als der erste, und der Boden lag tiefer. Dennoch hatte ich, kaum war ich durch die Tür eingetreten, sofort ein beklemmendes Gefühl, das ich auch nicht verflüchtigte, als ich mich an die Dämmerigkeit gewöhnte. Eine halbrunde, milchige Deckenleuchte verbreitete spärlich Licht, Staub hing in der Luft und ein Geruch nach lange nicht geöffnetem Kleiderschrank. Ich las, dass ich mich im ehemaligen Kinosaal Manus befand. Ein rot-weißes Absperrungsseil verhinderte, dass man weiter in den Saal hineinging, denn hier sollte man bloß schauen. Und das tat ich. Überall Möbel, Schränke, Tische, bis zum anderen Ende des Saales. Ein beträchtlicher Teil von Manos Hinterlassenschaft der DDR-Jahre war eng beieinander aufgestellt worden, um besichtigt zu werden. Rechts von mir lag eine Frau in einem Bett. Sie hielt ein Buch in den Händen und war bis zu den Schultern zugedeckt. Im unklaren Licht des Kinosaals hatte ich für den Bruchteil einer Sekunde tatsächlich geglaubt, dass es sich bei ihr um eine Frau handelte. Jetzt bemerkte ich ihr strohiges Haar, die blassen Modepuppenhände, die das Buch festhielten. Das Bett stand in einem vollständig eingerichteten Schlafzimmer. Alles war da. Wecker, Nachttischlampe, Kommode, ein Spiegelschrank. Und ich hatte das ungute Gefühl, diese Einrichtung wiederzuerkennen. Zwar stimmten die Details nicht, doch im Prinzip hatte es bei uns zu Hause nicht anders ausgesehen. Es wäre mir nicht unmöglich erschienen, wenn meine Eltern in dem Bett gelegen hätten. Meine Eltern, wie sie einmal gewesen waren, in den 70ern vielleicht. Ebenso erging es mir mit dem Wohnzimmer, das auf der anderen Seite aufgebaut worden war. Das Kordsofa, auf dem eine männliche Puppe saß, hätte unseres sein können, der Schrank mit Barfach aus Eichefurnier, der Fernsehapparat, die farbigen Weinkelche, die Stehlampe mit Trockenblumen verziertem Schirm, alles war mir auf unangenehme Art vertraut. Dann las ich das Etikett, das gleich neben mir am Wohnzimmerschrank klebte. Die Einrichtungen dieser beider Zimmer wurden dem Museum freundlicherweise von der Familie Bonges aus Mano überlassen. »Wie schön«, sagte ich, und erschrak, als ich den kleinen Jungen entdeckte, der zur Ruhrpott-Familie gehörte und sich offenbar abgesetzt hatte. Er stand vor dem Bett und zupfte der Modepuppe langsam und mit Bedacht ein Haar nach dem anderen aus. Und dabei sah er mich an, als wollte er testen, wie weit er gehen konnte, bis ich einschritt. Es war abscheulich anzuschauen, aber ich fand dennoch nicht die Kraft, den Jungen von seiner zerstörerischen Tätigkeit abzubringen. Und warum auch? Ich musste unbedingt zurück zum Hotel und mich an meine Rede machen. Und ich verließ den Saal und ging durch den Ausstellungsraum zurück in den Eingangsbereich. »Hat es Ihnen bei uns gefallen?«, fragte die Frau hinter der Theke. »Sicher«, sagte ich. »Vielleicht noch ein Eis für Sie.« Sie zeigte auf die winzige Kühltruhe, die neben der Theke stand. »Ein Eiszapfen, nur 50 Cent.« Warum nicht, sagte ich, bezahlte und nahm mir mein Eis aus der Truhe.